es, bei dem liegt das Schild von Pilatus. Jesus, König der Juden. Interessante Mischung heute. Zwei Verbrecher und eine königliche Hoheit. Da fangt auf seine Kleider. Königsgewänder zum Verlosen gibt's nicht alle Tage. Gleich wird's vorbei sein mit der majestätischen Haltung. Was sagt er? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nein, danke, Hoheit. Wir verzichten auf die Vergebung. Was ist denn jetzt los? Es ist ja erst Mittag. Und es wird ganz dunkel. Kommt ein Gewitter. So, ganz plötzlich. Merkwürdig. Die Tiere, die werden ganz still. Naja, wir haben noch unseren Spaß. Wo sind denn deine Diener, Majestät? Komm, steig doch runter vom Kreuz. Ich finde keinen Hass in seinen Augen, nur Liebe. Auch für die anderen, die ihn verurteilt haben. Nein, er hat keinen Zorn auf uns. Er hat uns wirklich vergeben. Jesus, er ruft. Vater, in deine Hände meinen Geist. Sie bebt. Meine Beine verlieren den Halt. Überall Risse, Spalten, Krater. Was haben wir getan? Was haben wir nur getan? Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn.
Liebe Gemeinde, was passiert hier? Dieser Römer, dieser gottlose Soldat, wird überwältigt von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Er begegnet Jesus, dem sterbenden Gottessohn. Eindrucksvoll ist das in dieser Hörszene dargestellt, die ich Ihnen mitgebracht habe vom Sinnenpark, den wir in Solingen vor einem Monat durchgeführt haben. Das war eine Reise durch das Leben Jesu, mit allen Sinnen zu erleben. 8 verschiedene Räume haben wir mit unseren Gästen durchschritten, angefangen von dem Raum der Schreinerwerkstatt des Josef bis hin zum Hoffnungsraum der Auferstehung. Und gerade im Raum der Kreuzigung haben wir den Besuchern, Kindern und Erwachsenen, sehr abgespürt, wie dieses Geschehen sie erschüttert und ergriffen hat. Und auch mich hat es nicht losgelassen. Und deswegen möchte ich mit Ihnen den Hauptmann, der die Kreuzigung leitete, an diesem Karfreitag näher anschauen. Was ist das für ein Mann? Ich finde es schon schlimm, Soldat zu sein, das Kriegshandwerk zu lernen, was ja letztendlich heißt, das Töten von Menschen zu lernen, wobei man ja selber auch ständig sein Leben riskiert. Einer wird sterben, du oder ich. Was macht das mit einem? Hauptmann ist er. Er befehligt eine Hundertschaft von Soldaten. Sie müssen auf sein Kommando hören. Und er wiederum ist höhergestellten Militärs unterstellt und muss auf deren Befehl handeln. Eine eigene Meinung oder persönliche Gefühle darf er sich nicht leisten. Gehorsam ist seine einzige Aufgabe. Er hat seine Pflicht zu tun und nichts anderes. Jetzt ist er also mit seinen Männern bei diesem Exekutionskommando gelandet. Er muss für die ordnungsgemäße Durchführung von Kreuzigungen sorgen. Was für ein schreckliches, brutales Geschäft. Die Henker, und das sind sie ja, sie können das eigentlich nur aushalten, wenn sie sich einen Panzer anlegen, eine Schutzschicht von Gefühllosigkeit und Kälte. Ja, das können Sie wirklich nur durchhalten, wenn Sie sich jede menschliche Regung versagen, jedes Mitleid. Mit Menschenverachtung und Zynismus müssen Sie sich wappnen, um dieses furchtbare Werk Tag um Tag zu verrichten. Man kann sicher sagen, das entmenschlicht auch Sie. Zynisch ist es ja. So ganz gut war es nicht zu verstehen, aber was der Hauptmann da am Anfang der Hörszene sagt, interessante Mischung heute, zwei Verbrecher und eine königliche Hoheit, als wäre das eine Pralinenpackung. Nichts nimmt er ernst, es ist ihm ganz egal, wen er da zu Tode zu bringen hat. Heute ist halt zusätzlich noch dieses Schild auf Anordnung von Pontius Pilatus über dem Kopf von Jesus zu befestigen, König der Juden. Und das führt diesen Mann dann zu seiner höhnischen Bemerkung über die traurige Majestät da vor ihm. Und mit Vergebung aus dem Mund dieses Menschen kann er überhaupt nichts anfangen. Er selber muss ihn streng beobachten. Seine Männer können sich ablenken mit dem Spiel um die Kleider des Sterbenden. Stundenlang dauert ja das Bewachen der Gekreuzigten, bis sie endlich tot sind. Was für eine zweifelhafte Beute, um die sie da rangeln. Heute ist ein Tag, wie alle Tage im Leben des römischen Hauptmanns, so denkt er. Und es kommt anders. Heute, da er Jesus kreuzigt, passiert etwas mit ihm. Was bringt ihn dazu, am Ende auszurufen, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn? Viele hat er sterben gesehen, aber dieser Jesus, er stirbt nicht wie die vielen anderen, die er hat hinrichten müssen. Dieser leidet ebenso. Er quält sich ebenso. Aber die vielen anderen, wie wehrten sie sich gegen den Tod? Sie schrien, sie fluchten. Der Hass auf ihre Folterer, der brach aus ihnen heraus. Dieser aber, dieser Jesus, leidet still. Er scheint bewusst seinem Tod entgegenzusehen. Als wüsste er, dass sein Tod einen Sinn hat. Aber welcher Sinn soll das denn sein? Seine Haltung erinnert an ein Lamm, das zur Opferung geführt wird. Wäre der Hauptmann ein Jude, so würden ihm die Worte des Propheten Jesaja im Ohr sein, mit denen er den leidenden Gottesknecht beschreibt. Als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Das nimmt der Hauptmann sehr wohl an Jesus wahr, und er beobachtet doch gleichzeitig diese Menschen, die unter dem Kreuz zusammenstehen. Welcher Hass auf Jesus entlädt sich da? Woher kommt das? Diese vornehmen jüdischen Familienoberhäupter, diese gebildeten Theologen und Richter, sie schießen Lästerungen auf Jesus ab wie Pfeile. Lästerungen wie Pfeile auf diesen Hilflosen dort oben. Andern hat er geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Wir wollen an ihn glauben, wenn er vom Kreuz herabsteigt. Hat er nicht gesagt, er sei Gottes Sohn? Wenn er denn Gott vertraut hat, soll der ihn doch erlösen? Und selbst der Hauptmann denkt, ist das nicht die schiere Gotteslästerung? Es ist, als ob sich die geballte Bosheit und Hässlichkeit, zu der Menschen fähig sind, über diesen stillen Mann ergießt. Eine solche Verachtung. Und diese seelische Folter, die zu der körperlichen hinzutritt. Kein Mensch ist da, der Erbarmen zeigt. Keiner, der um ihn weint und zu ihm hält. Immer einsamer kommt Jesus diesem Hauptmann vor, je mehr die Menschen ihn verlachen und verspotten. Und der Soldat schaut Jesus ins Gesicht und wundert sich. Da ist kein Hass, da ist nur Liebe. Jesus erträgt das alles in Geduld. Er nimmt es tatsächlich in Liebe auf sich. Anders hört jetzt der Hauptmann, was der Gekreuzigte ruft. Was er sagt, ist ja ein Gebet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Für sie alle, die Spötter, die Richter, die Henker, also auch für ihn und seine Männer, bittet er Gott um Vergebung. Für ihn, den Soldaten, sind das Worte aus einer fremden Welt. Vergebung kennt er nicht, nur Vergeltung. Liebe kennt er nicht, nur erbitterten Kampf. Aus welcher Welt kommt dieser Jesus? Wo ist denn diese Welt der Liebe und Vergebung? Wie redet er Gott im Gebet an? Vater, sagt er. Wie ein Sohn spricht er zu Gott, voller Vertrauen, ganz und gar einig mit Gott. Gottes Welt, das ist seine Welt. Gottes Reich, das ist sein Reich. Sterbend legt er sich ganz in Gottes Hand. Vater, in deine Hände meinen Geist. Mit diesen Worten haucht er sein Leben aus. Das alles sieht der Hauptmann. So erlebt er das Sterben Jesu. Und das verwundert, verwirrt, erschüttert diesen eiskalten Soldaten. Das andere aber, das ihn und seine Leute aus ihrer Abgestumpftheit reißt, das sind diese furchterregenden Begleitumstände der Kreuzigung. Eine Finsternis am helllichten Mittag. So unheimlich, dass es selbst die hartgesottenen Soldaten fertig macht. 3 Stunden. Eine gefühlte Ewigkeit. Ich weiß es noch, wie es uns aus dem Gleichgewicht gebracht hat, als am Ende des letzten Jahrhunderts eine vorhergesagte Sonnenfinsternis über uns kam. Diese Dunkelheit, dieses Aufhören des Vogelgesangs, dieser Stillstand allen Lebens, das war verstörend. Und hier in Jerusalem kommt noch dieses Erdbeben dazu. Der Grund unter ihren Füßen schwankt, Felsen zerreißen, es wirft sie zu Boden. Und hier sind sie machtlos, da nützen ihnen ihre Waffen gar nichts mehr. Was bedeutet das? Das ist doch ein Gotteszeichen, denken sie, diese Heiden. Hier spricht doch Gott selber. Er, der Erde und Meer, Berge und Täler werden ließ. Wenn sogar die Sonne ihr Gesicht verhüllt, wenn Felsen nicht mehr sicher stehen, dann wankt doch das ganze Weltgewicht, die Statik des gesamten Kosmos. Dieser eine, der hier zu Tode gebracht wird, um den trauern Himmel und Erde. Die Schöpfung, die Freude und Leben in sich trägt, zieht sich zurück, droht zu vergehen. Was für ein Schrecken, der alle erfasst. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten, und sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Mit diesem großen Bekenntnis eines vormals Ungläubigen, eines Heiden, beendet Matthäus seinen Bericht über die Kreuzigung Jesu. Es ist sozusagen die deutende Zusammenfassung seines Todes. Ausgerechnet diesem Mann hat Gott die Augen geöffnet für das, was da wirklich geschehen ist. Und es ist bitter, dass so viele andere blind dafür waren. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. So beschreibt es der Apostel Johannes. So beschreibt er die Mission Jesu und seine Wirkung. Der Hauptmann hat Jesus erkannt. Kein Verbrecher, sondern Gottes Sohn. Zu Unrecht verurteilt, zu Unrecht gekreuzigt. Einen reinen, einen Unschuldigen haben sie umgebracht. Die Juden erwarteten den Sohn Gottes. Sie hofften auf den Messias, den König in der Nachfolge Davids, der die Herrschaft antreten würde und das Land von der Fremdherrschaft befreien würde, der Israel zu neuer Blüte führen würde. Und Jesus wird gefragt in der Gerichtsverhandlung, bist du Gottes Sohn? Das fragt ihn der Hohenrat und er antwortet, ja, ich bin es. Er ist der König der Liebe. Er ist nicht der König der Gewalt und Macht. Und deswegen ist es alles wahr, was sie da höhnisch rufen, als er am Kreuz hängt. Es ist wirklich wahr, anderen hat er geholfen. Das hat er. Er ist der König von Israel. Nicht ein König, wie sie ihn erwarten, aber er ist der König. Er hat Gott vertraut, rufen sie. Ja, das hat er, wie kein anderer. Er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und das hat Gott selbst bestätigt. Und nun bestätigt es ausgerechnet der fremde Hauptmann. Erschüttert spricht er diese Wahrheit über Jesus aus. Und gleichzeitig liegt in seinem Wort das Entsetzen über seine eigene Schuld. Was haben wir getan? Wir haben Hand an den Sohn Gottes gelegt. Wie können wir noch weiterleben mit dieser Schuld? Ja, wie wird es weitergehen mit ihm? Ihm scheint's, als seien alle Türen zugeschlagen, als müsste er vergehen vor dem Zorn Gottes. Aber da ist doch dieses freundliche Angesicht des Gottessohns. Aber da ist doch seine Bitte um Vergebung, auch für ihn. Er glaubt und er bekennt sich zu Jesus. Und gilt ihm dann nicht diese Zusage, von der wir eben hörten? Alle, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden? Nein, die Türen sind nicht zugeschlagen. Eine Tür hat sich für ihn, für Leute wie ihn, aufgetan. Und für alle, die glaubend sich an ihn halten. Was passierte denn im Moment des Todes Jesu im Tempel? Der Vorhang, der den Zugang zu Gott versperrte, zerriss von oben bis unten, berichtet Matthäus. Der Tod Jesu macht den Weg zu Gott, zu Gottes Herzen frei. Wir können uns gut vorstellen, dass dieser römische Hauptmann die Verbindung zu den Jüngern Jesu später gesucht hat. Dass auch ihn die Nachricht von der Auferstehung Jesu erreicht hat. Ein Kollege von ihm, der Hauptmann Cornelius aus Caesarea, der wird nach dem Bericht der Apostelgeschichte in die Gemeinde der Christen aufgenommen. Warum nicht auch er? Denn er ist es, der als erster den Gekreuzigten als Gottes Sohn bekannt hat. Warum sollte er nicht später ebenso zur Gemeinde Jesu gehören? Er, der dieses erste Bekenntnis ausgesprochen hat, er hat ja sozusagen diese große Welle in Gang gesetzt, an deren Ende sich aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, vor dem Namen Jesu beugen sollen und aller Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Sein Bekenntnis wirft also ein Licht in die Zukunft. Mit dem Tod Jesu, des Gerechten, ist nicht alles zu Ende, sondern hier ist ein ganz neuer Anfang. Der Anfang der Gemeinde der erlösten Kinder Gottes. Und nicht zuletzt der Anfang eines neuen Himmels und einer neuen Erde, die Gott heraufführen wird. Die kosmischen Umbrüche, die das Sterben Jesu begleiteten, sind nicht nur ein Aufstöhnen der alten Welt, sie markieren vielmehr auch den Beginn einer unbeschreiblichen Zukunft, die die Welt nach Gottes Willen erwartet. Ganz auf der Linie des Bekenntnisses des Hauptmanns, aber etwas ausführlicher fasst es der Apostel Petrus zusammen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähungen nicht erwiderte, nicht drohte, da er litt, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das ist die wunderbare, frohe Botschaft des Karfreitags. Amen.